Radio Darmstadt. Radar Podcast.
Falls ihr euch fragt, wo ihr hier gelandet seid, das ist ganz schön queer. Uns gibt's im Radio und als Podcast. Im Queersong stellen Jürgen und ich, Leon, die Musik bekannter und noch weniger bekannter Künstlerinnen und Künstler vor, die sich als queer geoutet haben. Dann mit der Queerfilmnacht geben wir euch in jeder Sendung einen Filmtipp. Bücher sind da bisher noch unter dem Radar geflogen. Das soll sich dann mit unserer heutigen Studiogästin ändern. Bei uns in der Sendung ist Ilona Einwold. Sie ist die Herausgeberin der Anthologie Lieb doch, wie du willst. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Und bevor wir dann auf Lieb doch, wie du willst zu sprechen kommen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ich bin Ilona Einwold, ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin. Ich schreibe seit vielen Jahren Bücher für Kinder und Jugendliche. Und warum auch immer, lande ich immer wieder bei meinen Themen Liebe. In welcher Form auch immer, genau wie du willst. Ich schreibe es, wie ich möchte. Ob als Aufklärungsbuch, ob als Roman oder eben jetzt wie in diesem Fall Lieb doch, wie du willst, als Anthologie. Sind das einfach die Themen, die mich beschäftigen, weil Liebe einfach nun der Kitt ist, die große Kraft unserer Gesellschaft. Und ich finde, darüber muss man schreiben und darüber muss man auch lesen.
Radio ist was dich auch fasziniert und interessiert, und es ist nicht dein erstes Mal hier bei uns im Radio, denn du bist hier in einer anderen Sendung noch häufiger zu Gast.
Ja, genau, ich bin bei Digitales zu Gast vom MUG, weil man vom Autorenjob nicht allein leben kann, habe ich eine halbe Stelle als Bildungsreferentin bei MUG, dem Institut für Medienpädagogik und Kommunikation, und meine Kollegin Cordula Kahl, die hier auch bei euch im Radio aktiv ist, hat diese Sendung immer jeden dritten Montag im Monat. Und da unterhalten wir uns sehr gerne über mediale Themen von bis. Und deswegen ist es auch jedes Mal total schön, sich auszutauschen. Wir haben schon gedacht, wir müssen eigentlich so einen Podcast draus machen. Aber die Live-Interviews hier bei euch im Studio sind auch immer super schön.
Dadurch, dass wir uns in ganz schön queer eher seltener mit Büchern beschäftigen und ich da auch ansonsten in der technischen Sparte unterwegs bin, also Bücher da vielleicht eher so den verstaubten Ruf haben, müssen wir deswegen mal ein bisschen weiter ausholen. Du bist als Herausgeberin der Anthologie Lieb doch, wie du willst, gelistet. Was heißt Herausgeberin und was heißt Anthologie? Mhm. Ich habe das beim Lesen, hätte das jetzt irgendwie als Sammelband bezeichnet.
Richtig? Genau, das bedeutet, das ist eine Sammlung von Texten zu einem bestimmten Thema. Das heißt, ich als Autorin habe gedacht, ach, das schreibt das nicht alleine, sondern gerade zum Thema Diversity muss es diverse Stimmen geben, weil es verschiedene Sichtweisen gibt auf das Thema und viele coole AutorInnen, junge AutorInnen, die zu dem Thema schreiben, die ihre ganz eigenen Ansichten haben, hier gehört werden sollten. Und ich hatte einfach die Idee, daraus einen Sammelband zu machen und habe entsprechendes Konzept erstellt, mir die Autoren rausgesucht und bin dann an den Verlag dran getreten, der sich dankenswerterweise dafür interessiert hat, dass wir das umsetzen. Entstanden ist das, vielleicht kann ich das kurz erzählen, wie ich auf die Idee überhaupt kam, dass ich aus einem ganz anderen Kontext gefragt wurde, das Vorwort zu dem Roadtrip von Sex Education zu schreiben, das wiederum auch als Buch erschienen ist, vor 3 Jahre muss das jetzt her sein, im Arena Verlag. Also quasi das Buch zur Serie, ja, die alle kennen.
Dann aber als Erweiterung oder die Serie einfach als, also einfach in Anführungszeichen, als Buch niedergeschrieben?
Nee, als Erweiterung. Also die begeben sich Otis, May und wie sie alle heißen, auf einen Roadtrip gemeinsam. Genau, und also es ist quasi so ein Spin-off letztlich. Ne? Und ich sollte ein Vorwort dazu schreiben und die Geschichte das kurz irgendwie einordnen, wobei ich glaube, das war wichtiger für die ganzen VermittlerInnen als für die Jugendlichen, die das erkennen, ja. Und dabei ist mir aufgefallen, dass eigentlich auf dem deutschen Markt genau sowas, so ein Äquivalent fehlt. Dass wir eigentlich hier viel zu verkopft dran gehen, dass die Aufklärungsbücher so einseitig sind, dass wir oft von Fortpflanzungskunde erzählen, wenn wir denn darüber schreiben, und das sowieso Sexualität, Sexszenen in den Jugendbüchern auch tabu sind. Das hat wiederum Jugendschutzgründe. Der Jugendliteraturmarkt ist sehr konservativ, weil er sich an die VermittlerInnen richtet. Ja, also normalerweise, also Kinder- und Jugendliteratur ist Vermittlerliteratur. Und wenn die Szenen zu spicy sind, kauft die Mama nicht, die Tante nicht, der Onkel nicht, oder wir kriegen böse Briefe von irgendwelchen katholischen Bibliotheken, die das Buch nicht listen möchten, weil es eben zu explizit sei. Von daher gibt es bei Jugendbüchern unter 14 nie irgendwelche explizite Szenen. Und das hat sich in den letzten Jahren zum Glück ein bisschen geändert. Zum einen eben durch Serien wie Sex Education, dass das ein bisschen reingeschwappt ist, auch in den deutschen Markt. aber auch Bücher wie Young Adult, New Adult Titel, ich weiß nicht, ob du ein paar kennst. Nee. Da machen wir uns insgeheim manchmal so ein bisschen drüber lustig, weil das eigentlich teilweise auch ziemlich Soft-Pornos sind, ja, mit deutlich expliziten Spicy-Szenen. Aber da wird so ein bisschen was nachgeholt, was sonst in der Kinder- und Jugendliteratur fehlt. Also kein Wunder, ja, weil das ist ein Thema, Entdecken der eigenen Sexualität ist einfach ja, Bestandteil jedes Heranwachsenden, völlig normal, gehört zur Pubertät dazu. Entsprechend muss es auch Angebote geben und wenn das nur medial ist, also über die sozialen Netzwerke oder eben über Filme, dann ist das zu einseitig. Naja, und aus diesem ganzen Hintergrund ist die Idee zu dieser Anthologie entstanden, Lieb doch wie du willst. Und ich freue mich sehr, dass wir daraus so ein schönes Buch gemacht haben, das letztes Jahr im Oktober erschienen ist.
Kurz aber dann noch die Nachfrage. Herausgeberin heißt, du verantwortest das ganze Werk. Es war einfach einfacher, dann einen Namen zu wählen, als dann, ich glaube, es waren 12 Geschichten insgesamt, die dann immer mit Komma, dass es dann einfach ewig lang wäre.
Genau, die sind ja nicht die Autoren. Also wir sind, ich bin hier die Herausgeberin dieses Sammelbandes. Ja, das ist so ein übliches verlegerisches Konzept, weil wir nicht alle Autoren, wenn wir eine Geschichte geschrieben hätten, 12 Autoren eine Geschichte, dann hätten wir alle draufstehen sollen. Mhm. Aber so bin ich quasi die Sammelherausgeberin für diesen Textsammlung, genau.
Wie schwierig war es denn, einen Verlag zu finden, der dann euer Vorhaben umsetzen wollte?
Es war nicht so einfach tatsächlich. Der Jugendliteraturmarkt ist hart umkämpft. Stichwort Vermittler, Stichwort Käufer, Stichwort Konkurrenz natürlich durch soziale Netzwerke. Und die Jugendlichen lesen eh nicht mehr so viel, klar, klar. Aber letztendlich hat sich Thienemann dann getraut und gesagt, wir machen das und haben, glaube ich, einen ganz guten Erfolg damit erzielt.
Alle Folgen vom Ganz schön queer Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Internetseite ganzschönqueer.de.
Wie entsteht denn solch eine Anthologie und jetzt dann eben besonders Lieb doch, wie du willst? Wie geht man da vor? Sucht man zuerst dann Autorinnen und Autoren, die dann die Geschichte schreiben? Sucht man nach Themen und dann entsprechende Geschichten, die es gibt? Oder gibt man Geschichten irgendwie in Auftrag, sagt, hey, wir brauchen dieses und jenes Thema und da setzt du dich jetzt dran?
Für alles, was du sagst, verschiedene Vorgehensweise. Also ich habe schon Anthologien herausgegeben, habe ich die Themen vorher aufgeschrieben und mir dazu Autoren gesucht. Also ich glaube, ich hatte mal so eine Gesundwert-Anthologie für jüngere Kinder zum Beispiel. Da war es mir wichtig, dass bestimmte Gesundheitsthemen abgehandelt wurden. Aber jetzt in dem Fall war alles frei. Wir haben vor allem gesucht eben nach dem Autorennamen, also sind hier sehr bekannte Jugendbuchautorinnen vertreten, teilweise Autorinnen, die dem Buchhandel sehr bekannt sind, also wie jetzt zum Beispiel mein Name oder Tobias Elsässer oder Antje Barber in der Erde. Es sind aber auch eine Reihe Namen vertreten, die in der ganzen Bookstagram- und Booktalk-Szene bekannt sind, also wie Kai Spellmeier oder Caroline Brinkmann oder Tobias Steinfeld zum Beispiel oder Anne Freitag. Also das sind einfach so verschiedene Ansätze oder Lesegruppen, die wir damit auch wiederum erreichen. Und vor dem Hintergrund guckt man einfach mal, wer hat was wie geschrieben, wer ist in der Vergangenheit mit welchen Titeln aufgefallen. Und dann hat das natürlich auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun. Also die einen oder den anderen kenne ich natürlich auch. Dann ruft man an oder schreibt eine E-Mail, sagt, ich habe die und die Idee, hast du Lust mitzumachen, könntest du dir vorstellen, das? Ist es für dich ein Problem, explizite Szenen zu schreiben? Das muss man auch klar sagen, ist nicht für jeden so einfach. Ich habe mich total gefreut, dass es hier sehr offen zur Sache geht. Also Spoiler, Spoiler für alle, die zuhören. Hier wird nicht ausgeblendet. Das war früher oder ist oft im Jugendbuch so, ne? Dass die gehen halt ins Bett und das Licht geht aus und Schluss ist. Sondern hier wird weitergemacht bis zum Höhepunkt. Und ich habe durchaus auch Autoren, Autorinnen gehabt, die mir sagten, nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht so explizit erzählen, das traue ich mir nicht zu, das ist nicht meine Welt. Ich nehme davon Abstand. Ja.
Warum?
Das habe ich dann nicht weiter gefragt. Ich denke, das muss man auch respektieren. Also es ist ja eine Form des Ausdrückens und die Balance, ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen gegangen ist, das musst du vielleicht gleich selbst nochmal erzählen. Man schrammt ja da zwischen literarischem Genuss, zwischen Voyeurismus und natürlich sexueller Lust. Ja. Und diese Balance zu halten, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und wenn man für sich selber das Gefühl hat, ich habe nicht die passende Sprache, dann ist das auch okay. Also das ist, lieb doch, wie du willst, dann schreib doch auch, wie du willst. Also da möchte ich überhaupt niemanden einen Vorwurf machen, sondern war sehr froh über die ehrliche Antwort. Ja. Und dann ist dieser Titel so entstanden.
Weil du ja dann auch schon die Gegenfrage gestellt hast, wie es mir beim Lesen ging. es war ein gemischtes Gefühl gewesen. Also teilweise fand ich es, ja, war sehr explizit geschrieben. Andererseits auch eben, macht man sich nichts vor, das ist dann eben so die Realität dargestellt und gerade auch dann Liebe, Sex und Sexualität darf dann auch etwas wilder dann formuliert werden. Manchmal wäre es, glaube ich, nicht der Wortlaut gewesen, den ich dann, wenn ich die Person dann gewesen wäre, so gewählt hätte, aber ansonsten dadurch, dass es ja was nicht nur mich irgendwie ansprechen sollte, fand ich das ganz in Ordnung. Ich fand es aber beim Lesen mal cool, weil es ist sonst kein Buch gewesen, was bisher dann in meinem Bücherregal vertreten war. Sind denn alle Geschichten, die du bekommen hast, auch dann letztendlich in der Anthologie gelandet oder gibt es sozusagen deleted scenes, deleted stories?
Ist nichts deleted, ist alles unplugged. natürlich geht es ins Lektorat wiederum und wird stilistisch eher dann so, sag ich mal, von der erzählerischen, literarischen Seite bearbeitet. Also Szenen aus Tabugründen haben wir nicht gestrichen oder wir sagten, nee, das geht so weit. Nein, auch nicht. Eher, da ist es tatsächlich so, der Erzählstrang tatsächlich, dass man da mal ein bisschen geguckt hat. Also gibt es schon auch noch eine Story, außer dem Sex, passiert da sonst noch was? Ja. Also weil es sollten ja auch wirklich Geschichten sein und da haben wir eher nochmal im Lektorat gearbeitet, beziehungsweise das wiederum ist im Verlag passiert. Also ich selber habe nicht meine Kolleginnen lektoriert, das hat die Lektorin im Verlag gemacht, was aber in Abstimmung mit mir passierte, also beziehungsweise wir haben uns natürlich über die Geschichten ausgetauscht und das ist aber auch der übliche Prozess. Ne? Man gibt als Autorin eine Geschichte rein und die Lektorin guckt auf der anderen Seite, stimmt der Handlungsstrang, der rote Faden, es ist spannend, es ist sprachlich angemessen, sind nicht zu viele Adjektive drin, kann man eine Szene rausschmeißen und so weiter, also das ist auf alle Fälle der übliche Prozess, den haben wir hier auch gemacht.
Okay, das heißt aber insgesamt dann alle Geschichten, die ihr bekommen habt, sind so reingekommen. Auch dann natürlich, wenn sie dann einmal durchs Lektorat oder wie ich es aus dem Journalismus kenne, dann durchs Redigieren dann durchgegangen sind. Ja. Wie ist man da thematisch vorgegangen? Also ich kann ja mal so einen groben Überblick geben beim Lesen, gerade jetzt eben mit Fokus auf so queere Geschichten. Da gab es, habe ich einmal gefunden, es gab eine lesbische Geschichte, dann gab es auch Geschichten mit nur teils queerem Bezug, eben dann einiges auch Schwules, Bisexuelles oder dann auch was, eine Story über eine nicht-binäre Person. Wie ist das zustande gekommen? Wollte man da einen Zeitgeist treffen und ist dann so Checklisten?
Nein. Auch wenn es so aussieht, nein. Das ist tatsächlich natürlich gewachsen. Tatsächlich. Hat was mit der Auswahl der AutorInnen zu tun, von denen ich teilweise ahnte, aber nicht wusste. Und ich muss auch deutlich sagen, es ist auch total egal, welche sexuelle Orientierung die teilweise haben. Ich wusste aber, wer welche Geschichten in etwa geschrieben hat. Und die hatten komplett freie Hand. Also das ist wirklich reiner Zufall. Und ich bin total happy, dass das so auch sich gut ergänzt hat. Ja, das ist eine total ausgewogene Sammlung geworden. Also hetero, homo, explizites versus etwas sanfteres, leiseres wechselt sich total gut ab, sodass eigentlich jeder für sich, glaube ich, da je nach Stimmung, Lust und Laune die passende Geschichte findet. Also um auf deine Frage einzugehen nochmal, ich habe keine Liste gehabt an bestimmten Themen, die abgearbeitet werden müssen, sondern das ist einfach frei entstanden. Die Autorinnen hatten explizit freie Hand, das zu gestalten. Und hier und da haben wir nochmal kurz überlegt, waren so 2, 3 Ideen oder bei der einen Geschichte Freiheitsstatue zum Beispiel, wo es um Sexarbeit mit Behinderten geht. Zum Beispiel, da hatten wir kurz diskutiert, geht das nicht, beziehungsweise die Autorin fragte, ist es okay, das? Und dann waren wir uns ganz schnell einig, dass es absolut in Ordnung ist, dieses Thema, was für viele vielleicht auch ein Tabuthema ist, einzubringen.
Kannst du mir nochmal näher erklären, warum da die Nachfrage war? War das Tabu dann Sexarbeit allgemein oder Sexarbeit für Behinderte?
Ich glaube tatsächlich beides.
Beides?
Weil immer, also was Sexarbeit betrifft, ist ja immer noch Tabu. Ne? Es ist in Ordnung, dass Frauen sich prostituieren, wird ja immer noch sehr ambivalent diskutiert. Aber natürlich dann Sexarbeit für Behinderte nochmal extra. Also das ist, glaube ich, ganz fern. Ich meine, Behinderten und Inklusivität in unserer Gesellschaft ist sowieso ein Randthema. Und dann auch nochmal das erste Mal für einen jungen Mann mit Behinderung als Besonderheit zu erzählen, das fand ich schon sehr berührend und finde die Geschichte auch total gelungen. Also ich bin sehr happy, dass sie drin ist.
Was ich mich nur frage, gerade bei sowas, man muss das Ganze in eine Geschichte in eine Kurzgeschichte fassen. Man kann nicht immer überall alles irgendwie abdecken. Wie wichtig ist es dann, dass man vielleicht auch unbewusst oder bewusst mit Klischees spielt? Zum Beispiel, klar, es gab die typisch schwule Geschichte, wo es dann darum ging, dass einer davon HIV infiziert ist. Oder auch eine andere Geschichte, wo es um die App mit einem gelb-schwarzen Icon ging, was, wer es kennt, Grindr ist. Wie wichtig ist vielleicht auch in diesem Schreibprozess, dass man eben Symbole benutzt, die bekannt sind?
Auch das ist frei entstanden, dem jeweiligen Autor überlassen. Benny Kallen, der Autor mit, von der HIV-Geschichte, die du ansprichst, ist selber ein queerer Aktivist. Vor allem ist er als Insta-Lehrer total bekannt, also der postet unheimlich viel auf Instagram. Ich glaube, für ihn war das eher, es ist keine autobiografische Geschichte, aber eine Notwendigkeit, das so zu erzählen, zum Beispiel. Ich habe auch kurz gezuckt, weil ich dachte, muss es sein, ja. Offensichtlich ist das irgendwie auch aus dem Alltag oder aus einem Erfahrungsschatz oder Umfeld, wie auch immer. Und dann haben wir das so stehen lassen. Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, wenn du das so referierst und fragst, als ob wir das unbedingt hätten reinhaben wollen. Nein, ne? Also das ist tatsächlich natürlich gewachsen und entstanden. Ebenso die andere Geschichte. Ja, also das sind einfach Zufälle. Die Frage nach Klischees, das ist natürlich immer, ja, wenn man schreibt, ist immer alles schon mal da gewesen und dann ist es die große Kunst, diese Sachen aufzugreifen, damit zu spielen, sie wieder neu einzuordnen und daraus eine neue Geschichte zu erzählen. Das ist natürlich Daily Business für uns.
Wer die Anthologie wirklich lesen möchte und da nichts vorweggenommen haben möchte, dann muss vielleicht gewisse Parts dann skippen, die wir hier besprechen. Aber zum Beispiel gerade bei dieser Geschichte fand ich dann eben, was dem Ganzen nochmal eine weitere Ebene gegeben hat, dass es eben für diese zweite Person, die nicht HIV-Infizierte, dann tatsächlich das erste Mal war, der hatte dann noch nie Geschlechtsverkehr mit einer fremden Person gehabt, was dann nochmal zu einem vollkommen anderen Konflikt auf einer anderen Ebene geführt hat. Fand ich einfach schön, dass er selbst da nochmal eben nicht nur HIV das Thema war, sondern dann auch das erste Mal, wie geht man da um, wie spricht man sich untereinander ab, wenn man keine Erfahrung hat und die andere Person denkt es und dann kommt da dieser ganze Druck, den man womöglich verspürt.
Psst, übrigens, ganz schön queer kann jeder hören. Nicht nur queere Menschen.
Auch in Vorbereitung auf diese Sendung, bei den Fragen, wo ich dann versucht habe einzusortieren, ist diese Geschichte queer, ist sie nicht queer, habe ich gemerkt, diese strikte Trennlinie gibt's einfach gar nicht. Das Ganze heißt ja auch Lieb wie du willst, das ist zwar dann die lesbische Geschichte gewesen, aber wo es dann damit anfängt, das Verlieben in einen guten Freund, in eine gute Freundin oder dann auch den besten Freund, die beste Freundin, das ist ja was, das ist, macht ja keinen Halt vor einer gewissen Sexualität, Geschlechtsidentität.
Das ist völlig egal, welche sexuelle Orientierung du hast. Diese Themen sind tatsächlich universell und das ist spannend, ne? Also auch das erste Mal. Das erste Mal ist für jeden, egal wie und wann, aufregend und für den einen mit Angst, für Klischee oder Erwartungen behaftet, für den anderen passiert es einfach so, ne? Das ist schön, wie du das hier zusammenfasst, ja. Was mir bei dem aber auch total wichtig ist, und das zeigt die Geschichte von Benny auch ganz klar, ist dieses Sprechen miteinander, so Konsens, ja, sich auszutauschen, ist es okay, wie ist es für dich, und auch wirklich zu sagen, es ist mein erstes Mal, damit dein Gegenüber auch weiß, wie du dich gerade fühlst. Also wenn wir nicht sagen, was wir brauchen, was uns gefällt oder was uns nicht gefällt, ja, zum richtigen Zeitpunkt mal Stopp sagen und von der Bandkarte springen, dann weiß der andere dein Gegenüber auch nicht, wie du damit, wer damit umgehen soll. Und ich glaube, das ist wichtig und das kommt hier in verschiedenen Geschichten auch ganz schön raus, dass das Einvernehmliche so wichtig ist. Ja, also, dass Nein heißt Nein auch wirklich Nein heißt. Und wenn ich möchte, dass ich mit dir schlafe, dann ist es auch okay, aber dann sind die Signale auch eindeutiger.
Für welche Zielgruppe habt ihr denn geschrieben? Bin ich die Zielgruppe oder bin ich schon dafür zu alt? Hab einfach mal geguckt. Für welche Altersspanne ist es denn offiziell? Und habt ihr zum Beispiel bei Thalia wird es von ab 16 bis 99 angegeben. Amazon fängt ein bisschen jünger an, mit 13 Jahren an. Wen habt ihr euch primär gerichtet?
Naja, also gedanklich war ich bei 14 und ich glaube, der Verlag hat ab 16 draufgeschrieben. Das hat jetzt die besagten Jugendschutzgründe tatsächlich, ne? Dass man mit expliziten Darstellungen, pornografischen Inhalten einfach ein rechtliches Thema hat, wenn man Verführung Minderjähriger und so weiter. Das ist der Hintergrund, aber ich glaube, jeder, der das lesen möchte, sollte es lesen, ja. Also und Spaß dran hat. Und ich glaube auch, dass man durchaus auch als erwachsene Person Interesse und Freude an diesen Texten haben kann.
Gibt es in den Buchhandlungen dann auch sowas, was man von Filmen kennt, so eine Altersbeschränkung, dass sie dann fragen, ob ich schon entsprechend alt bin?
Habe ich noch nicht erlebt. Nein, es gibt, also auch FSK, ne, ist ja eigentlich eine freiwillige Selbstkontrolle tatsächlich, ist kein Verbot. Es gibt da keine Indizierung. Der Buchhandel versucht halt, die Altersgruppen einzusortieren, ne? Ab 8, ab 10, ab 12, ab 14 mit den entsprechenden Inhalten. Und dann denkt man, wenn das ab 10 oder ab 12 ist, ist es natürlich dann jugendfrei. Ja, so, davon geht man dann aus und ist dann überrascht, wenn es halt doch passiert. Und das ist die große Diskrepanz, die wir ja gerade erleben, dass Jugendliche durch die sozialen Netzwerke, durch Netflix und Co. schon sehr früh mit expliziten Bildern konfrontiert sind. Also Stichwort Pornos und Nacktbildern auf den Handys von Fünftklässlern. Ja, also was ich aus meiner anderen Arbeit täglich mitbekomme. Dann müssen wir eigentlich sagen, es ist tabu, wir dürfen gar nicht sprechen, ihr seid noch zu jung und die Wirklichkeit hat ihr aber längst eingeholt. Und von daher ist es mir auch ein Anliegen zu zeigen, dass eigentlich so Körperlichkeit und Sexualität irgendwas total Schönes ist. Und ich möchte eigentlich nicht immer sagen, oh, lass es, es ist tabu für dich, sondern eigentlich auch die frühkindliche Sexualität, also im Kindergarten, ja, Grundschule und so, eigentlich total wichtig ist. Die ist ja auch schon da und die sollte nicht tabuisiert oder verboten werden, sondern einfach auch begleitet. Ja. Also es sind wir Erwachsenen, die ein Problem damit haben, aber die Kinder und Jugendliche ist ja eine ganz normale Form, sich auf die Art und Weise selbst zu entdecken. Und wenn wir immer sagen, oh, nein, 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 oder was habe ich neulich auf dem Spielplatz gehört, nimm die Hände weg von deinem Pfui-Pfui, denke ich, ey, hallo, also welche gestörte Sexualität wirst du entwickeln, du armes Kind, ja, also solche Sachen. Also das beobachte ich und wenn unsere Anthologie dann einen Beitrag zu leistet, mit dem Thema etwas entspannter umzugehen, dann freue ich mich.
Klar, weil du es dann auch angesprochen hast, im Internet ist dann meistens viel, viel expliziter, halt dann nur ein Klick, ja, ich bin 18 entfernt. Genau. Und ja. Wer klickt da drauf? Nein, ich bin nicht 18 und dann erschließt sich das Fenster. Was möchtet ihr denn mit der Anthologie sonst noch erreichen? Ich habe überlegt, möchtet ihr nur erzählen? Möchtet ihr ein Ratgeber sein? Was ist da noch euer weiteres Ziel für die Menschen,
nein,
die
ich
dann
glaube, so explizit haben wir uns das gar nicht aufgeschrieben. Also das ist tatsächlich auch Unterhaltung, Freude, die auf die Weise transportiert wird und ein weiteres Buch, weitere Texte zum Thema Liebe in welcher Form auch immer.
Du hast schon vorhin dann gesagt, dass alle Autorinnen und Autoren in dieser Hinsicht frei waren zu schreiben. Was mir auch aufgefallen ist, was sich über nahezu, ich glaube, alle Geschichten erstreckt, ist, dass die einen Happy End haben.
Ja, wir lieben Happy Ends. Muss es geben. Das ist schön, oder? Also wir sehen uns alle, glaube ich, nach einem guten Ende. Das liegt irgendwie in uns Menschen. Ich könnte jetzt mit Hirnforschung oder sowas kommen, das lasse ich. Und mir gefällt daran auch gut, dass es gemeinschaftlich ist. Also das ist auch so ein Paradigmenwechsel in den Erzählformen, die wir gerade sehen. Du kennst vielleicht so die typischen Helden, die sich kämpfen und die dann die Frau erobern und dann am Ende aber die große Liebe verlassen, weil sie für etwas Höheres bestimmt sind und dann wieder irgendwie, na, sie haben zwar alles erreicht und das Schwert zurückerobert, aber am Ende sind sie furchtbar alleine. So, und ohne Liebe. Das ändert sich gerade in den neueren Geschichten. Wir nennen das die Heldinnenreise als Gegenentwurf zur Heldenreise. Und da ist es tatsächlich so, dass am Ende alle gemeinsam am Tisch sitzen und feiern. Und zwar die Liebe, das Happy End, ja. Und dass sie gemeinsam den bösen Feind besiegt haben. Jetzt in meiner Anthologie natürlich gab es keine Feinde, aber weil du es ansprichst, ja, diesen Zusammenhalt, den wir gerade spüren. Und das finde ich so schön, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem Einzelkämpfer-Heldentum hin zu einer Gemeinschaft. Und ich spüre das gerade bei der jüngeren Generation, vielleicht täusche ich mich auch, die gerade so auch durch die Medien als Gen Z verlacht wird, ja, von den vermeintlichen Boomern. Glaube ich schon, dass das gut tut, wenn hier so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl zelebriert wird. Und wenn dieses Gefühl auch in Form vom Happy End durch diese Anthologie rüberkommt, finde ich das gut.
Ihr wart ja auch dann auf der Buchmesse selbst präsent und habt das dann da vorgestellt.
Genau, wir hatten ein Interview, also vielleicht kann ich kurz sagen, Neuerscheinung in der Buchwelt, weil ihr ja sonst nie mit Büchern zu tun habt, manchmal ein bisschen Nachhilfe, ja, okay?
Gerne.
Es ist so, dass Neuerscheinungen zweimal im Jahr herauskommen, einmal zur Leipziger Buchmesse, das ist ja im März, und zur Frankfurter Buchmesse im Herbst, im Oktober. Und dann natürlich alle Bücher versuchen, besonders laut zu sein, so prominent zu sein. Und man eben mit diesen Neuheiten auf der Messe ist, um sie den Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt vorzustellen, weil man natürlich auch verkaufen möchte. Nicht nur hier an den Buchhandel und die deutschen LeserInnen, sondern eben auch Lizenzen ins Ausland. Bestenfalls wird diese Anthologie irgendwie übersetzt, ja, und erscheint dann eines Tages in den Niederlanden, in Korea, Oder Ungarn zum Beispiel, Dänemark, hatten wir auch schon alles.
Ungarn wäre spannend, gerade so, wenn man sich da die aktuelle politische Entwicklung
anschaut. Manchmal findet das statt. Also ich hatte für einen anderen Aufklärungsbuch von mir die Anfrage tatsächlich auch aus Russland.
Mhm.
Und die wollten aber, dass ich die Seite, wo ich die Genderbread Person abgebildet hatte oder habe abbilden lassen, ich selber kann ja nicht zeichnen, und das Thema Homosexualität, da wollten die, dass wir das rausnehmen. Aber die brauchen ja dazu dieses Einverständnis der Autoren und dann war ich mir auch mit dem Verlag ganz schön einig, dass wir das nicht möchten, dass das drin bleiben soll und deswegen ist das Buch nicht ins Russische übersetzt worden. Genau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Zur Buchmesse ist es erschienen. Da war klar, wenn das Buch im September erscheint, präsentieren wir das auf der Messe. Und wir hatten dort ein kleines Interview mit der Christine Knödler, die Literaturkritikerin ist. Und da saßen dann der Benny Kallen, der Tobi Steinfeld, der Kai Spellmeier und ich auf der Bühne im Literaturforum dort und haben uns auch eben genau über diese Fragen unterhalten, die du hier gerade so stellst, über Liebe, über die Entstehung dieses Buches, genau. Und haben natürlich auch jeder ein Stück gelesen.
Dir gefällt dieser Podcast? Aber du folgst uns noch nicht? Das würde ich ganz schnell ändern.
Wer Begriffe einwirft, muss ich auch erklären. Du hast eben nur ganz unterschwellig, als du das dann mit Russland genannt hast, das Wort Genderbread genannt. Was heißt das?
Das finde ich total tolle Figur. Ich kenne es als Genderbread Person von Sam Killerman, der explizit gesagt hat, dass wir diese Figur zur Illustration der Genderfrage benutzen können. Diese Genderbread Person hat zwischen den Beinen die Geschlechtsmerkmale, also den biologischen Sex. Also man kann mit dieser Figur sehr schön erklären, was die Begriffe Gender bedeuten. Wenn ich in Klassen unterwegs bin, frage ich, die wissen natürlich oft nicht genau, was es bedeutet, haben irgendwie eine Vorstellung. Oft kommen dann Begriffe wie Transgender und Transsexualität und dann versuchen wir die Begriffe ein bisschen einzuordnen, dass eben Gender soziales Geschlecht bedeutet, sozial konstruiertes Geschlecht, dass dem Sex, dem biologischen Geschlecht daneben steht, sagt man das jetzt am besten. Also meistens ist es eindeutig, für manche Menschen nicht. Die Identität im Gehirn zeigt diese Figur, die mich ausmacht als Person, die mir sagt, ich fühle mich als Frau, ich fühle mich als Mann. Und meine sexuelle Orientierung, das finde ich immer ganz wichtig, ist unabhängig von meinem biologischen Sex und auch von meinem Gender. Ja, weil es völlig egal ist. Also lieb doch, wie du willst, das ist genau das, ja. Und diese Person, die Genderbread Person, zeigt auch noch die Gender Expression, das heißt, wie zeige ich mich nach außen als Mann, als Frau, entsprechend den binären Kleidungsstilen. Ich glaube, inzwischen sagt man auch Gender Unicorn, oder?
Gibt's das? Gibt beide Modelle.
Und Unicorn ist noch ein bisschen unverfänglicher als die Person, ne? Aber Unicorn ist ein bisschen neutraler.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Buchmesse.
Ja.
Das war ja dann so das erste Mal, wo ihr auch direkt dann auf Personen gestoßen seid, die das erste Mal entweder von euch dann die Inhalte vorgelesen bekommen oder dann auch gelesen haben. Was war da so das Feedback, was ihr bekommen habt?
Positiv durch die Bank. Also wir haben alle irgendwie gefeiert, dass es solche Texte gibt, dass es auch Kurzgeschichten gibt. Also wir haben hier in Deutschland nicht unbedingt die Kurzgeschichtentradition, das ist eher so Short Stories aus dem angloamerikanischen Raum. Das war total Spaß gemacht, war super schön. Infolgedessen hatten wir auch eine kleine Insta-Tour. Der Benny Kallen, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist aktiver Buchblogger auch und der hat es tatsächlich geschafft, dass jede Geschichte einen Patenblogger innen hatte und wir dann quasi eine Insta-Tour hatten zu dem Buch, was sehr schön war, weil dadurch auch nochmal die jeweiligen Texte nochmal vorgestellt wurden. Man konnte noch ein bisschen tiefer eintauchen und hatte eine Vorstellung davon, was jeweils passiert. Und natürlich gab es auch eine Buchverlosung und all solche Sachen. Also das war eine ganz schöne Erfahrung damit, ja.
Gab es denn auch negatives Feedback? Also ich kann mir vorstellen, gerade weil ich geguckt habe, wo ist denn das Buch erhältlich, wie schnell komme ich daran? Ich habe es jetzt nur bei hier in Darmstadt nur in einer Buchhandlung vorrätig gefunden, bei dem Rest kann ich es bestellen. Das heißt ja, wenn ich nicht davon weiß oder explizit danach suche, komme ich ja damit erstmal nicht in Kontakt. Neudeutsch würde man sagen, man ist dann eh in seiner eigenen Bubble, die erstmal positiver dem wahrscheinlich gegenübergestimmt ist.
Das ist wahrscheinlich so, genau. Also Buchverkauf ist so eine Geschichte für sich. Könnten wir auch nochmal eine Extrasendung machen, bitte. Ich wüsste ein paar BuchhändlerInnen hier aus Darmstadt, die könnten da noch viel mehr drüber erzählen. Genau, die unabhängigen Buchhandlungen, die suchen sich das aus und sagen, oh, das Buch finde ich cool, das lege ich mir hin, das verkaufe ich. Die größeren, also Thalia zum Beispiel, die bekommen das vom Key-Counter vorgesetzt, was sie zu präsentieren haben und was nicht. Das heißt, die können nicht immer frei entscheiden, welche Bücher da liegen. Die können sie bestellen, Aber wenn die Chefetage von Dalia beschließt, das wollen wir gar nicht in Darmstadt-Laden haben, dann liegt es da auch nicht. Punkt. So. Deswegen ist es ganz wichtig, unter anderem eben in den sozialen Netzwerken oder über die Namen bekannt zu sein, dass eben in der eigenen Bubble das Buch gekauft oder weitergetragen wird, genau. Oder auf andere Weise darauf aufmerksam zu machen. Wir hatten einige Buchbesprechungen tatsächlich auch im Fachorgan, Rezensionen oder jetzt auch die Gelegenheit hier, das im Radio mal kundzutun. Ist auch total schön, sich darüber auszutauschen. Das sind natürlich Gelegenheiten, um das nochmal bekannter zu machen, ganz klar.
Ich habe mir dann mal einen Teil einer Bewertung, die auf Amazon geschrieben wurde, mal rauskopiert. Und zwar heißt es dort, stellenweise ist das Buch ziemlich spicy und es gibt sehr viele Sexszenen, weswegen ich das Buch erst ab 16 Jahren empfehle. Ich vergebe 4 Sterne. Von denen, die euch dann das Feedback gegeben haben, waren es eher jüngere Menschen oder könnten das auch genauso gut dann die Eltern gewesen sein, die das lesen?
Das weiß man ja leider nicht. keine Ahnung, es sind die unterschiedlichsten Menschen, die Kritiken schreiben. Ich habe mir fast abgewöhnt reinzugucken, weil das manchmal auch kriegt man einen Stern dafür, dass die Verpackung einen Knick hatte. Und das wollte ich dann. Damit hat das Buch nichts zu tun, aber es reißt sich dann im Ranking runter. Und wenn einer anfängt, schlecht darüber zu sprechen, machen die anderen mit. Das ist leider auch so eine Erfahrung, gerade auf der Plattform Lovely Books ist das schon mehrfach passiert. Kann ich dir nicht genau sagen, ja. Weil Buchblogger sind in der Regel junge Leute zwischen 20 und 30, sage ich jetzt mal, die vielleicht keine eigenen Kinder haben, die teilweise manchmal ganz schön konservativ sind. Mhm. Weil gerade im Kontext mit Kinderliteratur ist so eine Bewahrpädagogik dann manchmal auf einmal da, wo ich mich wundere, wo kommt denn die her? Da sind wir eigentlich weiter. Ja. Also das ist sehr, sehr offen. Ja.
Das Erscheinungsdatum jetzt von Lieb doch, wie du willst, ist zwar erst wenige Monate her, ist dann quasi zur Buchmesse hier in Frankfurt brandaktuell gewesen, aber wird es einen zweiten Teil geben?
Ja, wir sind am Überlegen tatsächlich, ja. Aber noch hält sich der Verlag bedeckt, weil die jetzt erst nochmal gucken, wie der, ja, auch hier Zahlen, ne? Das ist hartes Brot. Wir alle denken, ich schreibe mal ein Buch und es ist schön, es ist total schön, ein Buch in den Händen zu halten, an dem man mitgewirkt hat, das man veröffentlicht hat. Aber wer davon leben möchte, der muss ein bisschen mehr investieren und braucht einen langen Atem. Und die Verlage entscheiden inzwischen tatsächlich nach den Zahlen, muss man so sagen. Oder ob sie so begeistert sind davon, dass sie das Buch unbedingt eben im Programm haben möchten. Wie jetzt in dem Fall, wo sie die gesamten Tiedemänner sagten, das brauchen wir als Ergänzung zu unseren anderen Titeln.
Hast du denn selbst Einblick in diese Zahlen?
Nicht direkt, nein. Ich bekomme aber, das ist jetzt auch üblich, ich plaudere aus dem Schreibkästchen jetzt, du bekommst einmal im Jahr oder je nachdem zweimal im Jahr eine Abrechnung zu deinen, zu den Absatzzahlen deines Buches und entsprechende Tantieme, weil wir sind prozentual am Nettoladenverkaufspreis des Buches beteiligt. Das ist jetzt in dem Fall, kannst du dir vorstellen, mit 12 Autorinnen und so weiter jetzt überhaupt nicht die Welt, ja. Mhm. In dem Kontext sehe ich die Zahlen, ja.
Welche Themen interessieren dich oder mit was sollen wir uns unbedingt mal auseinandersetzen? Schreib uns eine Mail an queer@radiodarmstadt.de.
Ja, dann haben wir jetzt schon eine ganze Weile über das Buch gesprochen, aber gerade Bücher sind ja auch dafür da, um gelesen zu werden. Und die Frage, hast du was, was du uns so als Sneak Peek für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, hier im Radio bieten kannst?
Das kann ich gerne tun. Ich würde, wenn, aus meiner Geschichte lesen, weil ich es irgendwie unangenehm fände, eine Geschichte der anderen vorzustellen, aber das kann ich gerne machen. Meine Geschichte ist nicht sonderlich spicy, ist einfach so. Ja, ich habe andere Bücher geschrieben, da ist es mehr. Vielleicht vorab zu meiner Geschichte, die nicht sonderlich spicy ist, sehr intensiv, aber sie ist die Geschichte von 1000 Mal berührt und nichts passiert. Es ist die Geschichte, die inspiriert ist aus einer Jugenderinnerung zu der Zeit, als ich mal 16 war und wir einen Sommer lang nichts anderes gemacht hatten, als im Baumhaus zu liegen und zu knutschen. Konnten sich unsere Eltern nicht vorstellen, dass man nur küsst, aber es ging. Und aus dieser Erinnerung heraus ist diese Geschichte geschrieben, die ich euch kurz jetzt noch lese. Ich liebte Vincent so, wie er war und wusste, wie er sich anfühlte, überall. Aber wir waren nie das, was man gemeinhin als Freund und Freundin bezeichnete. Wir führten keine Beziehung oder hatten uns einander versprochen. Für das, was uns miteinander verband, gab es keine gängige Kategorie. Es war Liebe, es war Freundschaft, Respekt und tiefes Vertrauen und vor allem eins, Freiheit. Unser Baumhaus wurde zu unserem heiligen Zufluchtsort. Wir spielten, wir gammelten, wir machten gemeinsam Hausaufgaben und lernten Vokabeln. Immer gab es einen Vorrat an Schokolade und Saft, später kamen Zigaretten dazu. Das war zu der Zeit, als Vincent und ich anfingen, uns zu küssen. Nicht, weil wir ein Paar sein wollten, sondern weil wir neugierig auf den anderen waren. Unsere Hände und Münder taten es wie von selbst, aus Langeweile, aus Spaß, aus Vergnügen. Einen Sommer lang machten wir nichts anderes, als nachmittags lang oben im Baumhaus zu liegen und zu knutschen, den anderen zu erkunden und zu erfühlen, versunken in uns, es gab nur Vincent und mich. Und jetzt lagen wir wieder hier, eng, warm im Schlafsack, die Körperwärme des anderen fühlend. Mittlerweile war es dunkel geworden, Regen tröpfelte leise aufs Dach, das in der hinteren Ecke schon immer eine undichte Stelle hatte. Dort hatten wir einen Eimer aufgestellt, pling, machte es jedes Mal leise, wenn wieder ein Tropfen hineinfiel. Es lief schon lange über. Sei nicht traurig, geliebte Elisa, nimm mir alles weg, aber lass mir dein Lachen, flüsterte Vincent leise und zog mich noch näher an sich. Vincent hatte ein Faible für Gedichte, er liebte die lautmalerische Wärme der Poesie, geheimnisvolle Wortbedeutungen, die der spanischen Sprache ganz besonders. Amor mia en la hora más oscura des grana turisa. Vergiss selbst in der dunkelsten Stunde dein Lachen nicht. Ich hatte sein Lieblingsgedicht von Pablo Neruda so viele Male gehört, ich kannte es ebenfalls längst auswendig. Ich liebte diese Elegie über das Leben und das Lachen, über das Licht, das alle Dunkelheit überstrahlte. Niégame el pan, el aire, la luz. Nimm mir alles, nur nicht dein Lachen. Lächelnd lag ich da, hörte Vincent mit geschlossenen Augen zu, spürte Wärme und Liebe überall. Tastete nach seinem Gesicht, fuhr mit dem Finger zärtlich die Konturen seines Mundes nach, spielte mit seinen Haaren, umkreiste sein Ohr, rückte noch dichter an ihn heran. Längst schwieg er, hatte nach meinen Händen gegriffen und hatte seinen Mund in meine Haare gedrückt, Lippen fanden sich, Zungen spielten miteinander, wir küssten uns wie damals als 14-Jährige, vorsichtig, neugierig und fordernd zugleich. Diesmal war es anders. Wir waren über 4 Jahre älter, wir hatten mittlerweile andere geküsst und wussten, was noch alles passierte, wenn auch der Körper mitküsste. Es wurde ein langer, einziger Abschiedskuss, den wir uns völlig hingaben, warm und dampfend. Vincents helle, sommersprossige Haut leuchtete im Dunkeln, als er sich über mich beugte, meinen Atem mit seinem Mundverschluss und ich seinen Körper in meinen nahm. Es ist wegen meiner Schwester, richtig? Fragte ich, obwohl ich die Antwort kannte. Es war weit nach Mitternacht und als ich die Frage stellte, wir saßen in unserer Küche, ich kochte uns einen Tee. Die kleine Lampe über der Spüle beleuchtete den zarten Zauber zwischen uns und obwohl wir längst wieder angezogen waren, fühlte ich immer noch Vincents Wärme in mir. So würde es zwischen uns bleiben, egal wie viele Charlies es für ihn geben würde und wie viele Pauls, Ricos oder Josefs ich mit nach Hause nehmen würde, egal wie viele Pauls, Ricos, Josefs oder Julias, Sheilas, Gamses Vincent küssen würde. Deswegen war er gekommen, um auf seine Weise Abschied von uns zu nehmen, ein Zeichen, dass es ihm diesmal ernst mit einem Mädchen war, er es versuchen wollte, mit jemandem zusammen sein, ein richtiges Paar. Vielleicht war es für ihn auch eine experimentelle Erfahrung, bei ihm wusste man das nie so genau. Ich fand Vincent in diesem Moment großartig und war gleichzeitig unendlich traurig. Das ist die kleine Story, wie die beiden Best Friends voneinander Abschied nehmen. Und jetzt hätte ich noch eine explizitere, aber muss ich nicht lesen.
Dann aber, wer diese explizitere Szene dann lesen möchte und alle anderen, seid ihr gerade mal, ja, für die Menge, die ihr da geboten kommt, 15 Euro müsste es gewesen sein, entfernt. Und gerade, weil wir dann über Bücher reden, ruft doch mal bei eurer örtlichen Buchhandlung an. Fragt da, ob die das vorrätig haben, und sonst werden die das bestellen. Oder wenn es eh um die Ecke ist, geht einfach vorbei und dann ist das in den wirklich spätestens nächsten Tagen dann in euren Händen. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um über die Anthologie Lieb doch, wie du willst, mit mir zu sprechen und da uns ein paar Einblicke zu geben.
Sehr gerne.
Übrigens, Ganz schön queer gibt's nicht nur hier im Podcast, sondern auch live im Programm bei Radio Darmstadt. Die neuesten Folgen hörst du dort immer zuerst. Schalte also gerne ein, immer den ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr via UKW 103,4 MHz, per DAB Plus oder aber im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de.
Radio Darmstadt. Radar. Podcast.